Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir, Annette Kammerer. Hi. Wütende Bauern, hunderte Traktoren in verstopften Städten und Banner mit dem Slogan »Wir haben es satt«. Erinnern Sie sich noch an die Demos von Landwirten und Bauern im letzten Jahr? Die standen und stehen ja unter erheblichem finanziellen Druck. Und auch in der Kritik. Zu viele Pestizide, zu intensiver Anbau, Artensterben. Doch das muss nicht sein. Wir stellen heute zwei Projekte vor, die auf ungewöhnliche Art und Weise die Natur schützen. Und zwar mit dem, was heute schon da ist. Das eine macht aus Solarparks Biotope für bedrohte Arten. Das andere soll Landwirte auf ungewöhnlichem Weg zu mehr Umwelt- und Naturschutz verpflichten. Solarparks. Das sind riesige Flächen Land, auf denen sich glänzende Module der Sonne hinrecken. Unten drunter ist meistens nichts oder eher ein bisschen grünes Gras. Tatsächlich aber eignen sich Solarparks super als Biotope für bedrohte Arten, für wilde Wiesen und Blumen, in denen Insekten, Vögel oder gar Reptilien hausen können. Solarparks als kleine Naturschutzgebiete? Ralf Hutter hat ein Pionierprojekt im südöstlichen Brandenburg in der Nähe von Cottbus besucht.
In den letzten 2 Jahren, wo das so trocken war, wenn man sich den Park an... Da ist ein Reh. Nee, ein Hase, ein Wildhase. Lange Löffel?
Jörg Schulze steht auf dem Aussichtshügel neben dem Solarpark Frauendorf und erklärt die Besonderheiten des Projekts, als zwischen den langen Reihen von Solarmodulen ein Hase hervorhoppelt. 15, 20 Meter läuft er auf dem zentralen Schotterweg Richtung Eingangstor, schaut sich ein bisschen um und macht wieder kehrt. Ein schöner Beweis dafür, dass hier die Koexistenz von Tieren und Technologie funktioniert.
Also ich habe auch im Park schon Rehe gesehen. Wie die dann allerdings rein und rauskommen, das ist mir vollkommen schleierhaft, weil die Parks sind alle wirklich umzäunt.
Um große Tiere geht es hier eigentlich nicht, sondern vielmehr um Käfer, Schmetterlinge und andere Insekten und um deren Nahrungsgrundlage. Der 2017 errichtete Solarpark wurde von vornherein als Biotop angelegt und war damit laut der Firma Bejulo, die ihn gebaut hat, der erste seiner Art in Deutschland. In Sichtweite einer Landstraße zwischen Wald und Acker gelegen, soll die 20 Hektar Fläche nicht nur Strom liefern, sondern auch Pflanzen und Tieren einen Lebensraum bieten, die unter der industriellen Landwirtschaft leiden. Neben dem Eingang hat die Betreiberfirma Spreegas extra einen Aussichtshügel aufschütten lassen, auf dem ein paar Schautafeln das Konzept Biotop Solarpark erklären. Hier schon ist das Insektensummen ein stetiges Grundrauschen. Jörg Schulze ist studierter Kraftwerksingenieur, widmet sich bei Spreegas aber seit 4 Jahren der Photovoltaik. Die Firma ist eigentlich die Gasgrundversorgerin im südlichen Brandenburg und produziert laut Schulze außer in den Biotop-Solarparks gar keinen Strom. 5 dieser besonderen Projekte hat sie nun schon in der Gemeinde Neuhausen errichtet, zu der auch Frauendorf gehört.
Und da freuen sich eigentlich alle Biologen und Umweltleute mittlerweile ganz, ganz tierisch darüber, weil sich da Habitate bilden, die man sonst in der freien Natur nicht hinkriegt.
Von Beginn an gab es eine auch amtlich verlangte Fachbegleitung durch eine Biologin.
Die hat uns hier die Pflanzenwelt beigebracht. Das ist eine Freude, ihr zuzuhören. Und die schärft natürlich den Blick, dass man sagt, ja, ein Ackerunkraut heißt ja nur Unkraut. Das ist vielleicht für die Landwirtschaft ein Unkraut, aber für die Tierwelt ist das extrem wichtig. Und wenn das hier wächst, ungestört. Hier wachsen nur Pflanzen, die in Brandenburg gezüchtet wurden und die aus Brandenburg sind.
Früher sah es hier ganz anders aus. Vor allem Mais für Biogasanlagen sei auf der Solarparkfläche angebaut worden, pestizidintensiv, erzählt Schulze. Nun listet eine der Schautafeln auf dem Hügel Dutzende Pflanzen auf, die hier angesiedelt wurden. Demzufolge stehen 2 Handvoll von ihnen auf der roten Liste Brandenburg, 3 sind sogar von der Bundesartenschutzverordnung geschützt. Wir betreten den Solarpark. Gleich zu Beginn kommen wir an Bienenstöcken vorbei, die von örtlichen Imkern aufgestellt wurden. Die letzte Honigernte soll trotz der Trockenheit sehr gut gewesen sein. Für das Biotop sind zwischen den Solarmodulen und dem umgrenzenden Zaun 40-50 Meter freigelassen worden. Zwischen den Reihen sind 6 Meter Freiraum, zum Teil gefüllt mit einer bunten Blumenmischung.
Also der Kaufmann würde sagen, seid ihr bescheuert? so viel Platz dazwischen, da passt ja noch eine Reihe hin.
Die Solarpaneele sind schräg montiert und beginnen in 80 cm Höhe. Auch das ist mehr als normal. Unter den Anlagen soll nämlich gemäht werden können. Das Mähen ist nötig, damit nicht Gräser die für die Vielfalt nötigen Kräuter überwachsen. Bis in rund 3 Meter Höhe erstrecken sich die Solarmodule. Laut Schulze hat der Park zuletzt 11 Millionen Kilowattstunden im Jahr erzeugt. Das reicht für über 3000 Durchschnittshaushalte. Dank gesunkener Materialkosten könnte dieser Solarpark, wenn er heute gebaut würde, mit Kosten von um die 5 Cent pro erzeugter Kilowattstunde kalkuliert werden, sagt der Ingenieur. In wirtschaftlicher wie in ökologischer Hinsicht sei der Park ein Erfolg. Schulze erzählt von einem Besuch von Biologie-Professorinnen und Professoren.
Dann gehen die hier so einen Meter ins Grüne und dann sind die abgetaucht. Also im doppelten Sinne des Wortes. Die sind dann in Knien und da muss man die nach einer Stunde wecken aus ihrer Diskussion, weil die haben sich hier so festgebissen und sind so fasziniert von der ganzen Geschichte und die Pflanze und die Pflanze. Und das ist ja ganz toll und dass die hier so wächst und in der Verbreitung. Also es ist eigentlich unglaublich. Und klingt manchmal zu schön, um wahr zu sein.
Deshalb sieht der Spreegas-Experte viel Potenzial für Biotop-Solarparks. Er plane schon weitere solcher Projekte. Eine im Dezember 2019 veröffentlichte Studie des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft erbrachte nach Analyse von 75 Solarparks, dass vor allem Vögel, Heuschrecken und Tagfalter sich verstärkt dort ansiedeln. Und zwar gerade Arten, die eine vielfältige Agrarlandschaft benötigen. Auch der Naturschutzbund sieht ein großes Potenzial. Sebastian Scholz, stellvertretender Fachbereichsleiter Naturschutz und Umweltpolitik, sagt, bei sorgfältiger Standortwahl und Ausgestaltung sei das, Zitat, eine interessante Variante, der Klima- und Artenkrise zu begegnen. Wichtig sei dabei aber, dass in den Biotop-Solarparks tatsächlich eine Aufwertung der Flächen erfolgt. Bei vorher intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen sei das der Fall, bei Brachflächen nicht unbedingt, denn die seien eventuell schon Lebensräume bedrohter Arten. Scholz weist darauf hin, dass eine größere Zahl solcher Projekte einen Biotop-Flächenverbund ergeben könnte, der einen besonders guten Effekt hätte.
Damit Landwirte die Umwelt und Natur schützen, gibt es jede Menge Gesetze und Verordnungen. Aus Europa, vom Bund oder den Ländern. Doch die sind nicht immer streng genug und werden auch nicht immer eingehalten. Einen neuen Weg versucht deshalb der NABU mit seinem Projekt Fair Pachten. Also ganz ähnlich dem Fair Trade oder dem Fair Play. Denn wer Land an Landwirte verpachtet, der kann und sollte auch die Regeln dafür bestimmen können. Anja Schrumm hat sich in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern erzählen lassen, wie das mit dem Verpachten eigentlich genau funktioniert.
Christine Janssen kocht in der Küche ihres alten Backsteinhauses Kaffee und Tee, trägt die Becher hinaus auf die Terrasse. Sie holt noch einen Krug Wasser und setzt sich zu Caroline Brandt an den alten Holztisch. Beide Frauen verbindet eine Idee. Die naturfreundliche Bewirtschaftung des Bodens.
Das ist insektenfeindlich, habe ich mir hier hingeschrieben. Müsst du mir also gesagt haben, ne?
Christine Janssen ist Kirchenälteste in Kiewe-Vredenhagen, südlich der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Der Kirchengemeinde gehören 180 Hektar Land. Es so zu verpachten, dass auch die Umwelt profitiert, das ist das Ziel. Dabei unterstützt Caroline Brandt, Leiterin des Projekts Verpachten bei der NABU-Stiftung.
Zum Beispiel in Bezug auf Insekten, dass dann da wirklich die Insekten alle sozusagen geschreddert werden und so. Und wenn wir eine bestimmte Höhe haben, dann lassen sich die Insekten teilweise auch fallen und finden da auch noch Schutz. Genau, auch viele andere Arten.
Verpachten ist ein kostenloses Beratungsangebot für alle, die landwirtschaftliche Flächen verpachten und in neu auszuhandelnde Pachtverträge ökologische Kriterien einfließen lassen möchten.
Wir gehen genau da auf die Flächen individuell ein. Wir gucken, ob da Biotope in der Nähe sind, da Gewässer, lohnt sich da vielleicht ein Schutz der Gewässer mit einem entsprechenden Randstreifen, der nicht gespritzt oder gedüngt wird. Sind da Hecken, die vielleicht irgendwie, wo sich auch ein Randstreifen zum Schutz der Hecken lohnen würde? Wie groß sind die Schläge? Kann man vielleicht auch daran denken, mit einem Blühstreifen innerhalb des Schlages den Schlag zu teilen?
Blühstreifen, Kiebitzinseln, Heckenpflanzen, mehrgliedrige Fruchtfolge, Pestizidverzicht. 30 unterschiedliche Maßnahmen umfasst das Beratungsangebot. Je nachdem, welche Naturschutzziele der Verpächterin wichtig sind. Bienenschutz etwa, Tierwohl oder gar Umstellung auf Ökolandbau. Beraten wird jeder.
Also auch wenn ich einen Hektar oder auch nur einen halben Hektar habe, kann man sich gerne bei uns melden. Da würde ich auch immer betonen wollen, da ist jeder kleine Schritt wichtig.
Ob Privateigentümer, Kommunen oder Kirchengemeinden, Stiftungen oder Unternehmen. Bundesweit sind 5 Regionalberaterinnen im Einsatz. Sie sollen die Eigentümer so informieren, dass diese gut vorbereitet in die Verhandlungen mit den Landwirten gehen. Täglich erreichten die Beraterinnen Anfragen, so Projektmanagerin Brandt. Wie erfolgreich die Gespräche am Ende sind, bleibt offen.
Grundsätzlich halten wir uns da aus diesen Vertragsverhandlungen raus. Wir werden nicht automatisch informiert, ob am Ende Maßnahmen in den Pachtvertrag übernommen werden oder nicht. Also das ist auch komplett freigestellt. Es gibt aber viele, die wir beraten haben und die sich dann auch melden und es zurückspiegeln, weil sie das gerne wollen und auch sagen, so, da gab es jetzt einen Erfolg.
Seit 2018 gibt es das Projekt Verpachten, das bis zum Ende der Laufzeit 2023 mit 1,1 Millionen Euro aus dem Bundesumweltministerium unterstützt wird. Von Anfang an stieß das Beratungsangebot auf Misstrauen bei Landwirten. Schließlich seien die Grundeigentümer doch fähig und mündig genug, um mit ihren Pächtern zu verhandeln, lautete eine Kritik. Viele Bauern stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand, fürchten Umsatzeinbußen durch zusätzliche Maßnahmen. Doch immer wieder gäbe es auch positive Reaktionen, sagt Caroline Brandt.
Das habe ich auch schon öfter gehört, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, dass der Landwirt gesagt hat, Mensch, ich wollte da sowieso immer was machen. Gut, dass du mir jetzt irgendwie da den Anstoß gibst. Jetzt können wir ja mal drüber reden. Gerne auch irgendwie im Pachtvertrag und wir handeln da was aus.
Christine Janssen sitzt daneben und nickt. Das sind auch ihre Erfahrungen. 180 Hektar gehören der Kirchengemeinde. Bewirtschaftet werden sie von 10 Landwirten, die meisten im Haupterwerb. Immer wenn ein Pachtvertrag ausläuft, wird ein neuer, ökologisch optimierter angeboten.
Wir machen immer 12 Jahre, damit die Landwirte auch ein bisschen Planungssicherheit haben und so, ne? Und diese 2, die jetzt noch kommen, sehe ich aber auch kein Problem. Also wir hatten 2, 3 Flächen, wo wir es als sehr heikel erachtet haben und war auch kein Problem.
Vor gut 10 Jahren begann die Kirchengemeinde, die ersten Pachtverträge umzustellen. Zunächst ergänzt um 5 ökologische Kriterien, die man selbst entwickelt hatte. In den letzten Jahren aber auch mit Hilfe von Verpachten. Und die Verpächterinnen lernen dazu. Zum Beispiel, wie häufig eine Wiese gemäht werden darf.
Wir hatten damals nur gesagt 20. Mai, weil uns eben die Ornithologen gesagt haben, dann ist die erste Brut durch oder so. Das war so der erste Termin. Aber das haben wir zum Beispiel, dass eben maximal 2-mal gemäht wurde, war uns als Laien auch gar nicht so bewusst, dass es manchmal 3- und 4-mal sind und dass man im Grunde auf den Flächen nichts groß kriegt.
Künftige Pachtverträge werden nun entsprechend nachgebessert. Christine Janssen, die auch Bürgermeisterin von Kiewe ist, betont, wie wichtig es sei, das Gespräch mit den Landwirten zu suchen. Sie lacht und denkt an einen ganz bestimmten Bauern im Dorf.
Ich kriege immer die Bauernzeitung reingesteckt, mit gelb angestrichen, wie toll Glyphosat ist. Und er kriegt dann die Geo, wo mal wieder nachgewiesen ist, dass die Insekten alle sterben. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist ganz wichtig. Also man muss im Grunde genommen die Meinung des anderen kennen. Man muss wissen, warum und wieso. Aber dann darf man auch, wenn man das ausgereizt hat, irgendwann sagen, ich will es trotzdem nicht mehr.
Bislang sind so gut wie alle Pächter auf die neuen Verträge eingestiegen, sagt Christine Janssen. Vermutlich hilft, dass die Kirchengemeinde eine vergleichsweise moderate Pacht verlangt. Mittlerweile kann Janssen auf den Feldern auch eine Folge der öko-optimierten Pachtverträge erkennen, auf ihrer täglichen Hunderunde. Rechts ist Kirchenland und links wirtschaftet ein ortsansässiger Bauer. Und zwar ohne die Untersaat, die fürs Kiewer Kirchenland vorgeschrieben ist.
Und wenn der Sturm kommt, dann sehe ich auf dem linken Feld wunderbar den Humus schön in den Wald abdriften, weil es wirklich unglaublich wegfliegt und der rechte hat seine Untersaat und es liegt. Und das erzähle ich natürlich gern den Leuten immer, wenn der dann ist. Dann sage ich mir, guckt, geht mal einmal da hinten lang, guckt euch an, das ist der Unterschied. Ne?